Nuttenbrosche. Schwerer Schmuck für leichte Damen. Für in der DDR geborene Berlinerinnen und Berliner ist das freilich ein alter Hut, beziehungsweise eine alte Brosche. Wer noch nicht ganz so lange in der Stadt lebt aber, den dürfte der Begriff Nuttenbrosche etwas ratlos zurücklassen. Gemeint ist damit der Brunnen der Völkerfreundschaft auf dem Alexanderplatz, der seinen unrühmlichen Spitznamen seiner farbenreichen Gestaltung zu verdanken hat und dem Fakt, dass in seiner Umgebung zu DDR-Zeiten Prostitution stattgefunden hat. Café Achteck. Pinkeln im Kaffeehaus. Hier darf man sich erlauben, was sich in anderen Kaffeeläden nicht zieht. Locker laufen lassen. Denn als Café Achteck bezeichnen Berlinerinnen und Berliner jene öffentliche Pissoirs, die auf einem achteckigen Grundriss basieren. Sie wissen schon, diese grün lackierten Metallhäuschen, von denen es um 1900 noch viele gab, die mittlerweile aus dem Stadtbild allerdings fast verschwunden sind. Bonnie's Ranch, Betty Ford auf Berlinerisch. Bevor es 2002 in Vivantes Humboldt-Klinikum umbenannt wurde, hieß das psychiatrische Krankenhaus an der Oranienburger Straße in Wittenau noch Karl Bonhoeffer Nervenklinik und im Berliner Volksmund mithin Bonnie's Ranch. Der ulkige Name lässt an die legendäre Suchtklinik Betty Ford in den USA denken, in die schon der ein oder andere Star eingewiesen wurde, und tatsächlich gab es auch in Bonnie's Ranch prominente Patienten. 1950 soll etwa der bekanntermaßen kindsköpfige Schauspieler Klaus Kinski für 3 Tage drin gewesen sein. Wasserklops, dickes Ding auf dem Breitscheidplatz. Ich sitze hier und esse Klops. So fängt ein beliebtes Gedichtlein in der schönen Berliner Mundart an. Und auch abseits lyrischer Genüsse hat der Klops einen festen Platz im Sprech der Stadt errungen. Wasserklops wird der 1983 fertiggestellte Brunnen auf dem Breitscheidplatz genannt. Neben Bronzefiguren zeigt er eine Weltkugel aus rotem Granit, die beinahe 16 Meter durchmisst und sich ihren massiven Spitznamen damit redlich verdient hat. Hungerhake, Skinny Bitch am Flughafen. Fast könnte man meinen, das schmale Denkmal auf dem Platz der Luftbrücke am Flughafen Tempelhof solle zum maßvollen Konsum von Currywurst und Döner mahnen. Schließlich wird das dürre Ding in der Stadt als Hungerhake bezeichnet. Tatsächlich sollen seine 3 westlich ausgerichteten Rippen die 3 Luftkorridore symbolisieren, die zwischen West-Berlin und dem Rest der Bundesrepublik bestanden. Ihren Formen entsprechend werden die Rippen des 1951 errichteten Denkmals auch als Krallen bezeichnet. Tele-Spargel, ganz ohne Sauce Hollandaise. Den besten Spargel gibt es nicht in Belitz. Er sprießt in Berlin aus dem Boden, neben dem Bahnhof Alexanderplatz nämlich. Dort steht bekanntlich der Fernsehturm, der von ganz, ganz wenigen Leuten in der Stadt als Telespargel bezeichnet wird. Wirklich durchgesetzt hat sich dieser Spitzname nie. Genau wie die Bezeichnung Imponierkeile oder Protzstängel, die den 368 Meter hohen schmalen Turm ebenso umschreiben sollen. Langer Lulatsch, des Spargels kleiner Bruder. Auch der Westen hatte seinen prominenten Sendemast. Und auch der Funkturm am Messegelände hat einen dummdödeligen Spitznamen. Er wird in Berlin Langer Lulatsch genannt, was seiner Gesamthöhe von 150 Metern entsprechen soll. Auch hier hat sich der Kosename allerdings lange nicht so nachhaltig durchgesetzt wie zum Beispiel Goldelse oder Schwangere Auster. Hohler Zahn, Lippenstift und Puderdose. Beauty Treatment in Charlottenburg. Ein bisschen arg flapsig ist der Spitzname geraten, der die Turmruine der im Zweiten Weltkrieg ausgebombten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bezeichnen soll. Sie wird im Berliner Volksmund Hohler Zahn genannt. Hübscher sind da schon die Kosenamen für die 1961 fertiggestellten Begleitgebäude Egon Eiermanns. Das neue achteckige Kirchenschiff wird Puderdose, der neue Glockenturm Lippenstift genannt. Berlinerinnen und Berliner, die auf Abkürzungen stehen, bezeichnen die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche außerdem knapp als KWG, Waschmaschine, Helmut Kohl im Schleudergang. Entworfen wurde das Bundeskanzleramt noch zu Amtszeiten Helmut Kohls. Einziehen konnte der damalige Bundeskanzler, der mit Die Birne übrigens auch einen recht lustigen Spitznamen verpasst bekommen hatte, allerdings nicht mehr. Bei der Fertigstellung des Gebäudes, nach einem Entwurf der Berliner Architekten Axel Schultes und Charlotte Frank, war längst Kohl Nachfolger Gerhard Schröder im Amt. Er war es also, der 2001 seine Umzugskartons in die Waschmaschine schleppen ließ. So wird das in Berlin recht unbeliebte Bundeskanzleramt seiner bräsigen Formen wegen genannt. Auch kursieren die Spitznamen Elefantenklo und Kohl-Loseo. Gürteltier. Texas liegt im Westen Berlins. Wirklich hübsch ist das in Süd- und Teilen Nordamerikas beheimatete Gürteltier nicht. Und auch das Berliner Gebäude, das im Volksmund nach eben diesem Viech benannt wurde, ist nicht unbedingt die größte architektonische Leistung der Stadt. Das buckelige Ludwig-Erhard-Haus mit seiner rippenartigen Dachkonstruktion und den Stützen, die an Pfoten erinnern, wird in der Stadt Gürteltier genannt. Im Bauch des gepanzerten Nebengelenktiers sitzen heute die IHK Berlin sowie der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller. Schwangere Austern, Muschel im neunten Monat. Dass die ehemalige Kongresshalle das Haus der Kulturen der Welt, Schwangere Auster genannt wird, wissen selbst Berliner Touristinnen und Touristen. Schließlich wird ihnen das bei jeder Stadtführung vorgebetet. Ganz egal, ob sie mit dem Spreeboot oder mit dem Hop-on-Hop-off-Bus am ulkig geformten Gebäude vorbeifährt. Das Haus wurde der Stadt 1957 von den USA geschenkt. Auf die Geburt einer kleinen Gebäudeauster wartet man in Berlin noch heute. Goldelse. Es ist alles Gold, was glänzt. Genauso bekannt wie die Bezeichnung Schwangere Auster ist wohl der Spitzname Goldelse. Mit ihm wird bekanntermaßen die vergoldete Bronzefigur der Siegesgöttin Victoria bezeichnet, die auf der Siegessäule im Tiergarten thront. Warum die Figur nicht Goldrita, Goldsabine oder Goldchantal heißt? Weil Goldelse auch dem Namen der Titelfigur aus dem gleichnamigen Roman der Schriftstellerin E. Margit entspricht. Rotes Rathaus, künftig leider auch schwarz. Als Rausschmeißer noch ein allzu offensichtlicher Berliner Gebäudespitzname. Ist doch klar, zwar hätte man nach mehr als 20 Jahren SPD-Regierung auch ein politisches Motiv vermuten können, aber bekanntlich wird als Rotes Rathaus das Rote Rathaus wegen seiner roten Fassade benannt. Ist doch klar.